Titel heute ist Matthäus 26. Ich denke, es ist gut, wenn jeder eine Bibel vor sich hat und mitlesen kann. Das sind die ersten 16 Verse, die ich vorlesen möchte. Als Jesus alle diese Reden beendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern: Ihr wisst, dass in 2 Tagen das Passiafest beginnt, dann wird der Menschensohn verraten und gekreuzigt werden. Um die gleiche Zeit versammelten sich die führenden Priester und die Ältesten des jüdischen Volkes im Haus des Hohenpriesters Kaiphas und berieten miteinander, mit welcher List sie Jesus festnehmen und töten könnten. Auf keinen Fall darf es während des Festes geschehen, sagten sie, sonst gibt es einen Aufruhr unter dem Volk. Als Jesus in Bethanien im Hause Simons des Aussätzigen zu Gast war, kam eine Frau zu ihm, die ein Alabastergefäß mit einem sehr kostbaren Salböl hatte und goss es aus auf sein Haupt, als er zu Tisch lag. Die Jünger waren empört, als sie das sahen. Was soll diese Verschwendung? Man hätte das Öl teuer verkaufen und das Geld den Armen geben können. Als aber Jesus ihren Ärger erkannte, sprach er zu ihnen: Warum setzt ihr der Frau so zu? Sie hat doch ein schönes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Indem sie dieses Salböl über mich goss, hat sie meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Dann ging einer der 12, Judas Iskariot mit Namen, zu den führenden Priestern und sprach: Was gebt ihr mir, wenn ich ihn in eure Gewalt bringe? Sie versetzten ihm 30 Silberstücke fest. Von da an suchte er nach einer günstigen Gelegenheit, Jesus an sie zu verraten.
Wenn wir im Deutschen vom Herzen reden, dann meinen wir entweder die treue Pumpe in unserem Inneren oder wir sprechen von Gefühlen. In der hebräischen Welt und der hebräischen Sprache bedeutet das Herz etwas anderes. Es bezeichnet den Kern deines Wesens, deine tiefsten Sehnsüchte, Überzeugungen und Werte. Dein Herz, das bist du. In dieser Predigt heute geht es um Jesus. Jesus aber geht es immer um unser Herz. Das heißt, es geht jetzt um dein Herz. In unserer Reihe durch das Matthäusevangelium stehen wir am Fuße des Himalaya. Wenn man so will, sind wir im letzten Höhenlager. Vor uns liegt der finale Aufstieg, vor uns liegt nur mehr der Gipfel. Und bevor wir in aller Früh das Camp verlassen, drehen wir uns noch einmal um und schauen zurück. Wie unangenehm ist dieses Nebengeräusch für euch oder hört es nur ich? Könnt ihr mich gut hören? Ja, geht es. Okay. Ich habe noch gute Ohren, das beruhigt mich. Wir schauen also zurück, bevor wir nach vorne gehen. Und auch Matthäus schaut hier zurück. Er sagt im Kapitel 26, Vers 1, als Jesus alle diese Reden beendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern. Wir befinden uns hier unmittelbar nach dem 5. langen Lehrblock im Matthäusevangelium. Am Mittwoch der Karwoche auf dem Ölberg ist Jesus mit seinen Jüngern und er schaut zurück und er schaut mit ihnen nach vorne. Er spricht über seine Wiederkunft und er spricht über das Ende der Zeit. Und am Ende dieses langen Lehrblocks stehen 3 Gleichnisse und ein Blick in die Zukunft. Im Zentrum dieser Gleichnisse steht jeweils eine Figur. 2-mal ein Herr, 1-mal ein Bräutigam. Und diese Herren haben treue und fleißige Knechte und sie haben faule und böse Knechte. Der Bräutigam hat Hochzeitsgäste, die weise sind, und er hat Hochzeitsgäste, die unvernünftig sind. Und ganz am Ende nach den Gleichnissen steht im Zentrum Jesus als König und als Richter, der wiederkommen wird. Und wieder gibt es hier eine Zweiteilung. Es gibt die Gesegneten, die er zu sich ruft, und die Verfluchten, die er von sich fortschickt. Ich möchte euch ja da nicht festlegen in einen rechten und linken Flügel. Das heißt, die Struktur und die Bedeutung der Worte von Jesus, die sind glasklar und sie sind herausfordernd. Er sagt, ich stehe im Zentrum, ich bin der Herr, ich bin der Bräutigam, ich bin der König und Richter am Ende der Zeit. Und die Position aller Menschen ist abhängig von ihrer Beziehung zu mir. Er sagt zu uns, eure Beziehung zu mir ist das einzige Entscheidungskriterium, wo ihr stehen werdet, wenn ich komme. Was bedeutet das für deine Position? Wie stehst du zu Jesus? Wenn man in diesen Gleichnissen in das Innere der Menschen blickt, dann sieht man auf der einen Seite Eifer für Jesus, Loyalität, eine hingegebene Seele zu ihm, Liebe im letzten Sinn. Und auf der anderen Seite der Menschen sieht man Widerwillen gegen Jesus, eine ablehnende Haltung, Selbstbezogenheit, ein Abgewandtsein von ihm. Wie ist es mit deinem Herzen? Wie steht dein Herz zur zentralen Figur? Was findet sich in deinem Herzen gegenüber Jesus? Wenn Jesu Worte hier zutreffen, Jesu Worte über die Zukunft, über diese Trennung, dann ist es eine wichtige Sache, die sich uns, die sich dir und mir hier entgegenstellt. Eine entscheidende Angelegenheit. Als Jesus alle diese Reden beendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern: Ihr wisst, dass in 2 Tagen das Passafest beginnt. Dann wird der Menschensohn verraten und gekreuzigt werden. Das Passafest ist eines der 3 großen jüdischen jährlichen Feste. Beim Passafest erinnert sich das jüdische Volk an den Auszug aus Ägypten. Am Höhepunkt der 10 Plagen ging der Todesengel durch die Häuser in Ägypten und jeder Erstgeborene starb. Nur in den Häusern der Juden, die Blut auf den Türpfosten geschmiert hatten, das Blut eines Lammes, dort lebten die Erstgeborenen. Das heißt, in diesen Tagen wimmelt es in Jerusalem nur so von Pilgern. Diese Pilger sind von überall gekommen, nicht nur aus Judäa und Galiläa, sondern aus der ganzen Welt. Und es wimmelt in Jerusalem von einjährigen Lämmern mit einer ganz geringen Lebenserwartung. In 2 Tagen, am Freitag, steht ihre Schlachtung bevor. Und am Freitagabend würden sie zu Beginn des Sabbats den Hauptgang für das Passamal darstellen. Und Jesus tut jetzt hier etwas Ungewöhnliches. Er datiert seinen Tod. Und auch er datiert ihn auf den Freitag. Er sagt, wie er sterben wird, am Kreuz. Und er sagt, wann er sterben wird, in 2 Tagen. Und das ist außergewöhnlich. In den folgenden Versen zeigt uns Matthäus 3 verschiedene Gruppen von Menschen, die sehr konträr auf Jesus reagieren. In den Versen 3 bis 5 schildert er uns die führenden Priester. In den Versen 6 bis 14 eine anonyme Frau und die Jünger. Und in den Versen 14 bis 16 rückt Judas in den Mittelpunkt. Und Matthäus geht es genau wie Jesus vorher wieder um unser Herz, um unsere Positionierung zu Jesus. Er stellt eigentlich hier die Frage, wie stehst du zu Jesus? Bei welcher dieser Gruppen findest du dich wieder? Was findet sich in deinem Herzen? Ich lese die Verse 3 bis 5. Um die gleiche Zeit versammelten sich die führenden Priester und die Ältesten des jüdischen Volkes im Haus des hohen Priesters Kaiphas. Und sie berieten miteinander, mit welcher List sie Jesus festnehmen und töten könnten. Auf keinen Fall darf es während des Festes geschehen, sagten sie. Sonst gibt es einen Aufruhr unter dem Volk. Die geistlichen Führer Israels sind Jesus schon lange feindlich gesinnt. Aber hier kippt ein Widerstand der Worte in einen Widerstand der Taten um. Und ihre Reaktion ist außergewöhnlich. Es ist nicht genug für sie, Jesus zu entführen und ihn einmal grün und blau zu schlagen, ihm eine Lektion zu erteilen. Sie wollen mehr. Sie wollen Jesus tot sehen. Und das ist, wenn man bedenkt, wer diese Menschen sind, ein unerhörter Herzenswunsch. Unerhört, weil sie ja die höchsten Hüter des Gesetzes sind. Sie leiden hier an einer temporären Amnesie. Du sollst nicht töten. Nie gehört. Sie hassen Jesus und ihr Hass macht sie blind. Ihr Hass führt dazu, dass sie die größten Werte ihres Glaubens leicht überschreiten. Und getrieben von ihrem Hass treten sie in die konkrete Planung der Tötung eines Menschen ein. Ich hoffe, das ist uns fremd. Ich hoffe, noch niemand von uns hat die konkrete Planung eines Menschen getötet. Und das sollte uns zeigen, wie weit die hier gehen. Also sie planen, Jesus zu töten. Jetzt wissen wir, was das bedeutet. Und dabei ist ihnen eines besonders wichtig, das hier auffällt. Sie möchten im Verborgenen handeln. Deswegen treffen sie sich so privat und deswegen haben sie ein anderes Datum für den Tod von Jesus. Ist dir das aufgefallen? Auf keinen Fall darf es während des Festes geschehen. Also es muss nach dem Fest geschehen. Wenn Jerusalem wieder von Menschen entleert ist, wenn viel weniger Zeugen da wären. Es geschieht dann doch so, wie Jesus es geplant hat und nicht, wie sie es planen, weil sie Hilfe bekommen von unerwarteter Seite. Aber selbst dann agieren sie im Dunkel der Nacht. Der Eilprozess, dem Jesus unterzogen wird mit falschen Zeugen, der findet statt, während die ganze Stadt schläft. Als sie ihn zu den Römern bringen, da wachen die Menschen gerade erst auf. Und für die Spätschläfer unter uns, die bis 8:30 geschlafen hätten, die hätten alles versäumt. Und genauso wollten sie es. Genauso finster wie ihr Verbrechen war, genauso finster ist ihr Herz. Gegenüber Jesus sind ihre Herzen erfüllt von Eifersucht, von Neid, von Hass. Sie rebellieren gegen ihn. Sie würden sich nie seiner Autorität unterordnen. Sie würden sich nie vor ihm beugen. Ihre Herzen sind mit Mordlust erfüllt. Und das ist was ziemlich Krasses. Dann macht Matthäus einen Schwenk. Weg von dem privaten Treffen der Hohepriester in ein Dorf nach Bethanien, eine kleine Distanz außerhalb von Jerusalem. Jesus ist dort zu Gast. Als Jesus in Bethanien im Hause Simons des Aussätzigen zu Gast war, kam eine Frau zu ihm, die ein Alabastergefäß mit sehr kostbarem Salböl hatte und goss es aus auf sein Haupt, als er zu Tisch lag. Die Jünger waren empört, als sie das sahen. Was soll diese Verschwendung? Man hätte das Öl teuer verkaufen und das Geld den Armen geben können. Die Tat dieser Frau und die Empörung der Jünger, die beginnen wir erst zu verstehen, wenn wir verstehen, wie wertvoll dieses Salböl war. Und Matthäus schweigt hierzu, aber Markus und Johannes in ihren Evangelien nennen den Wert des Salböls 300 Silberstücke, der Jahreslohn eines Arbeiters, also ungefähr 20.000 Euro. Es ist nicht wenig. So etwas haben wir auch noch nie gemacht, denke ich. 20.000 Euro in einem Moment verwendet. Sie nimmt ihr Tongefäß, sie zerbricht es und sie salbt mit dem Öl Jesu Kopf und Haare. Und das ist kein Unfall. Das ist eine Handlung, die sie geplant hat. Und ganz sicher ist ihr der immense Wert ihres Öls bewusst. Niemand hat einen wertvollen Gegenstand von solcher Kostbarkeit unbewusst bei sich zu Hause. Sie hat das Öl gerade deswegen genommen, weil es so wertvoll ist. Sie möchte Jesus damit beschenken. Sie möchte ihm eine Ehre erweisen. Sie möchte ihm zeigen, welch einen großen Wert er für sie hat. Das ist ihr Ziel. Und sein Wert entspricht für sie dem Wert des Öls. Er ist es wert. Und der Matthäus sagt nichts über ihr Herz. Er nennt ja noch nicht einmal ihren Namen. Es ist ihm nicht wichtig, wer diese Frau war. Es ist ihm wichtig, was sie tut. Und ihre Tat spricht laut und deutlich. Sie liebt Jesus. Sie möchte ihn sehr beschenken. Sie schätzt ihn enorm. Ihr Herz gehört ihm und deswegen gibt sie ihm ihr Bestes. Und die Jünger haben kein Verständnis für dieses Geschenk. Solch eine Verschwendung ist verrückt. Aber sie ist verrückt, weil die Jünger blind sind. Sie sehen nicht, dass dieser immense Wert des Öls ein passendes Geschenk für Jesus ist. Auch Jesus ist sehr wertvoll. Aber sie denken gering von Jesus. Vers 10 folgende: Als aber Jesus ihren Ärger erkannte, sprach er zu ihnen: Warum setzt ihr der Frau so zu? Sie hat doch ein schönes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Indem sie dieses Salböl über mich goss, hat sie meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Jesus verteidigt die Frau gegen die Jünger. Sie hat ein gutes, ein schönes Werk an ihm getan und er lobt sie. Ja, es ist wichtig, den Armen zu helfen. Und das war in der Lehre und in der Praxis von Jesus überall vorhanden. Aber die Armen habt ihr immer bei euch, sagt er, während ich nur mehr eine begrenzte Zeit bei euch bin. Sein Tod steht unmittelbar bevor. Aber für Jesus ist dieses Salböl auf seinem Kopf mehr als nur ein Liebesbeweis. Er macht mehr daraus. Er sagt, sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Was bedeutet das? Als Jesus am Freitagnachmittag stirbt, ist nur mehr eine ganz kurze Zeit vorhanden, bis der Sabbat anbricht, bis die Sonne untergeht. 2, vielleicht 3 Stunden. Und am Sabbat selbst wäre es für Juden undenkbar gewesen, mit einem Toten in Kontakt zu kommen. Deswegen musste sein Leichnam so schnell wie möglich in das Grab. Sie wickelten ihn in Leinentücher, aber die obligatorische Balsamierung des Körpers, die blieb aus. Deswegen gingen ja die Frauen am Sonntagmorgen mit Ölen und mit Balsam zum Grab. Aber er war nicht mehr da. Er war auferstanden. Das heißt, die Salbung Jesu findet bereits hier im Haus von Simon statt. In Israel wurden Könige gesalbt. Und Jesus war ein König. In Israel wurden Priester gesalbt. Und Jesus war ein Priester. Und in Israel wurden die Toten gesalbt. Und Jesus war schon so gut wie tot. Das heißt, diese Frau, die aus Liebe ihr Bestes gibt, sie tut noch viel mehr, als sie eigentlich beabsichtigt hat. Sie salbt ihn für sein Begräbnis. Und das ist mit der Liebe oft so. Die Liebe geht oft viel weiter, als wir das beabsichtigen. Wer Liebe zeigt, der wirkt oft tiefer und länger und weiter, als wir es vorhersehen. Ihre Liebe ist enorm. Vers 14. Dann ging einer der 12, Judas Iskariot mit Namen, zu den führenden Priestern und sprach: Was gebt ihr mir, wenn ich ihn in eure Gewalt bringe? Sie aber setzten ihm 30 Silberstücke fest. Von da an suchte er nach einer günstigen Gelegenheit, Jesus an sie zu verraten. Der Kontrast zwischen der Frau und zwischen Judas ist krass. Er sagt: Was gebt ihr mir? Sie ist bereit, 300 Silberstücke für ihn zu verschwenden. und er ist bereit, 30 Silberstücke mit ihm zu verdienen. Sie sucht nach einer günstigen Gelegenheit, ihn zu ehren. Und er sucht nach einer günstigen Gelegenheit, ihn zu verraten. Und seien wir nicht naiv, der Judas wusste, dass Jesu Tod mit hoher Wahrscheinlichkeit daraus resultieren würde. Alle vier Evangelisten schweigen zur Motivation von Judas. Vielleicht hat er mit niemand mehr darüber geredet. Wir teilen unsere Verbrechen ja nicht vielen mit. Aber es ist auch nicht notwendig, dass wir in sein Herz hineinsehen, denn seine Tat spricht für sich selbst. Er hatte mit Jesus abgeschlossen. Er suchte nach einem Ausweg aus seiner Jüngerschaft. Jesus hat ihm nichts mehr bedeutet. Jesus war für ihn von sehr geringem Wert. Er wollte nur mehr ein bisschen Geld mit ihm machen. Das war alles. Jesus war für ihn ein Mittel für ein moderat einträgliches Geschäft. Und sein Herz war wie das Herz der hohen Priester. Und deswegen waren das auch so tolle Komplizen in diesem Verbrechen. So eröffnet Matthäus seine Passionsgeschichte. Finster, hell, finster. Hass, Liebe, Hass. Zwei Reaktionen auf Jesus. Und die Frage, die er uns stellt, seinen Lesern, ist: Welchen Wert hat Jesus für dich? Das ist die Frage, oder? Welchen Wert hat Jesus für dich? Wie in den Gleichnissen malt er eine duale Welt, in der die Beziehung zu Jesus das einzige Entscheidungskriterium ist. Und er fragt seine Leser: Gehörst du zu den Priestern, zu den Jüngern, zu Judas, zu den Menschen, die blind sind für den Wert von Jesus? Oder bist du wie diese Frau, die den Wert von Jesus erkannt hat und dementsprechend lebt? Ist dein Herz Jesus gegenüber distanziert, kalt, eng, verschlossen? Oder wenn du an Jesus denkst, geht dein Herz auf, erfüllt Wärme dein Herz? Ist dein Herz mit Liebe erfüllt, wenn du an Jesus denkst? Und hier möchte ich einen kleinen Einschub machen, der eigentlich ein großer Einschub ist. Der geht jetzt bis zum Ende. Ein großer Einschub. Sind das wirklich unsere einzigen zwei Optionen? Gibt es nicht auch einen Mittelweg? Ich meine, was ist mit den vielen Menschen unserer Zeit, die an Jesus schlicht und einfach vorbeileben, die ihm weder feindlich noch freundlich gesonnen sind, die sich, um in unserem Kontext zu bleiben, gut österreichisch neutral verhalten? Wieso gibt es im Matthäusevangelium keinen neutralen Boden zwischen den mordlustigen Priestern und dem Verräter Judas auf der einen Seite und dieser fanatischen Frau auf der anderen Seite? Gibt es keinen Ausweg aus diesem Dualismus? Muss ich mich deklarieren? Jetzt würde ich gerne eure Antworten hören. Aber ich gebe euch meine. Ein Mensch, der so denkt, der hat vergessen oder es war ihm nie bewusst, wer Jesus ist. Beim Konzil von Chalcedon im Jahr 451 haben sie es gut auf den Punkt gebracht. Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Er ist ewig. Er hat keinen Anfang und er kennt kein Ende. Er ist. Er ist glücklich. Jesus lebt in einer von Glück, von Freude erfüllten Beziehung mit dem Vater und dem Geist. Er hat keinen Mangel. Er ist voller Liebe und Freude und Leben. Durch ihn schuf der Vater ein Universum voller Schönheit. Durch ihn schuf der Vater uns Menschen. Vom jüngsten John, der jetzt hinausgeht, bis zum Ältesten unter uns. Er hat dich geschaffen. Du bist sein Werk. Unser Sein fließt aus seinem Sein. Und als sich die Menschen abwandten von ihm, um unabhängig von ihm zu sein, hat er sich nicht von den Menschen abgewandt. Als die Menschen losgelöst von ihm diese Erde mit Bösem erfüllten und als dieser Planet aufhörte, nur mehr mit Vollkommenem und Schönem erfüllt zu sein, hat er uns nicht uns selbst überlassen. Er hat in diese Welt eingegriffen, hat sich Menschen gezeigt, hat mit Menschen geredet und hat begonnen, eine Geschichte zu schreiben. Und das Ziel dieser Geschichte war es, die Menschen zurückzubringen zu ihm, aus ihrer selbstverschuldeten Ferne von ihm. Und dann, wie durch ein Wunder, wurde Gott, wurde der Sohn Gottes, Mensch. Das wäre uns nie eingefallen. Der Sohn Gottes wird klein und verletzlich und schwach. Er nimmt einen Körper an, er wird hungrig und müde und er leidet große Angst. Er wurde wie wir, damit wir sehen können, damit wir erkennen können, wie Gott ist und wie ist Gott. Er liebt die Schwachen. Er liebt die Ausgestoßenen. Er macht Kranke gesund. Er vergibt Sündern. Er schwafelt nicht. Ihr und ich, wir haben alle schon geschwafelt. Jesus hat nie geschwafelt. Er spricht immer Klartext. Man kann ihm keine Frage stellen, auf die er keine Antwort hätte. Er lässt sich in keine Ecke drängen. Er weint über uns. Er sucht Glauben, aber er zeigt sich den Zweiflern. Er bringt Menschen aus dem Tod zurück. Und er kennt die Menschen. Denkt an die vielen Geschichten in den Evangelien, wo er einem Menschen begegnet, über den er nichts wissen sollte. Und er weiß alles. Er sieht bis hier hinein. Er kennt Menschen. Und er liebt sie trotzdem. Er liebt uns bis ans Ende. Wieso wurde Gottes Sohn Mensch? Damit wir erkennen können, wie Gott ist. Und damit er sterben kann. Er hat den Tod nicht verdient. Überhaupt nicht diesen grausamen Tod am Kreuz, den er gestorben ist. Den hätten wir verdient. Den hätte ich verdient. Für meine Rebellion gegen Gott als Strafe. Aber jetzt geschieht neben seiner Geburt eine zweite undenkbare Sache. Die Strafe, die er mir als Richter geben müsste, die nimmt er auf sich, damit ich sie nicht mehr tragen muss. Freiwillig. Er sagt, in 2 Tagen werde ich sterben. Und er stirbt in 2 Tagen für uns. Und wer das sieht, wer erkennt, wie sehr Jesus ihn oder sie liebt, für den ändert sich alles. Der ist bereit, seine Waffen vor Gott niederzulegen und ihm zu vertrauen. Jesus ist das Lamm, das am Freitag stirbt. Sein Blut rettet vor dem Tod. Er befreit aus der Sklaverei. Jesus ist der Gottmensch, der am 3. Tag aufersteht, den Tod überwindet und sagt, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und Jesus ist der König, der wiederkommt, vor dem sich jeder Mensch beugen wird. Ein Blick in unsere Herzen wird die Sache entscheiden und er wird immer gerecht richten. Gibt es einen neutralen Boden vor dieser Person? Es gibt keinen neutralen Boden vor Jesus. Man kann sich nicht vorbeischwindeln an ihm, an diesem Tag. Und selbst wenn es einen neutralen Boden gäbe, es gibt keine neutralen Herzen. Das liegt daran, dass der Mensch geboren wird und dass der Keim der Rebellion gegen Gott bereits eingepflanzt ist in uns. Wir reagieren alle allergisch auf Gottes Anspruch über unser Leben. Ihm gegenüber gleichgültig zu sein, ihn an der Seite stehen zu lassen, ist eine Form der Ablehnung. Das heißt, um ihn zu lieben, braucht man ein neues Herz. Ein Herz, das sich nicht mehr verschließt, sondern sich ihm öffnet. Ein Herz, das ihn nicht mehr weit von sich hält, sondern das ihn einlädt. Ein Herz, das seinen Wert sieht. Und jetzt frage ich dich, wie gut sieht dein Herz den Wert von Jesus? Wie viel Liebe erlebst du für ihn? Der Wert, den Jesus, der Sohn Gottes, hat, ist unbeschreiblich groß. Er ist fix, er schwankt nicht und er ist astronomisch. Jesus ist mit Geld nicht aufzuwiegen. Und all unsere Geschenke an ihn, all unsere Liebe zu ihm, bleibt hinter seinem Wert immer unendlich zurück. Aber trotzdem ist diese verschwenderische Liebestat der Frau in Jesu Augen etwas Großartiges. Ist schön. Ihr Öl, ihre 20.000 Euro, das ist ja nichts im Vergleich zu diesem Jesus. Aber das, was Jesus so gefällt, ist nicht das Öl und die 20.000 Euro, sondern ihr Herz. Ihr Herz, das ihn so liebt. Ihre Liebe gibt dem Geschenk einen so großen Wert. Es ist erstaunlich, dass Matthäus die Identität dieser Frau nicht preisgibt. Er war dabei an diesem Tag. Er weiß, wer es getan hat. Aber viel wichtiger als wer sie ist, ist, was sie tut. Ihr Geschenk offenbart ihr Herz. Und diese Frau zeigt uns, dass Liebe nicht berechnend ist. Große Liebe gibt ihr Bestes für den Geliebten. Große Liebe ist verschwenderisch. Und ich frage mich, wie wir mehr zu einer solchen Liebe für Jesus gelangen können. Gott ist der höchste Wert im Universum. Seine Vollkommenheit, seine selbstgebende Liebe sind unübertroffen. Aber weißt du, was der zweithöchste Wert im Universum ist? Der zweithöchste Wert im Universum ist ein menschliches Herz, das den ersten Wert widerspiegelt. Und genau das sucht Jesus. Er sucht Herzen, die ihn als wahren Gott und wahren Mensch erkennen. Ein neues Herz, geschaffen vom Gottesgeist, das den Wert von Jesus mehr und mehr erkennt und das ihn mehr und mehr liebt, ist der zweitgrößte Wert im Universum. Und wenn ich auf mein Leben schaue oder auf manche andere Leben, wo Menschen schon jahrelang mit Jesus leben und die Liebe oft nur langsam wächst oder auch wieder zurückgeht, dann möchte man ja schier verzweifeln. Aber der Matthäus macht mir Mut. Er gehörte damals in Bethanien nämlich zu den murrenden, unzufriedenen, sich ärgernden Jüngern. Sein Herz hatte den Wert von Jesus noch nicht erkannt. Aber sein Herz blieb nicht in diesem Zustand. Wenige Wochen später schon ist es grundlegend verändert worden. Und viele Jahre später hat er dieses Buch geschrieben und hier sehen wir, wie sehr er Jesus liebt. Und deshalb kann auch dein Herz und mein Herz erneuert werden, immer wieder neu werden und dem Vorbild von Matthäus folgen und ihn mehr lieben. Und das ist ein Wunder und dafür möchte ich jetzt beten. Vater im Himmel, wenn du nicht ein menschliches Herz berührst und öffnest und für die Größe der Liebe von Jesus empfänglich machst, dann bleibt es ewig in der Dunkelheit und bleibt blind und kann nicht sehen, wie gut und wie groß und wie herrlich du bist. Und Vater, so sind unsere Herzen, wenn du sie nicht veränderst. Vater, wir bitten dich für Menschen, die noch mit dem alten Herzen leben, mit der Rebellion gegen dich als prägender Kraft in ihrem Leben, dass du ihnen Jesus zeigst, seine Größe und Herrlichkeit, und dass du ihnen durch deinen Geist ein neues Herz schenkst. Und Vater, ich bitte dich für uns, die wir dieses neue Herz haben, durch dieses Evangelium, dass wir nicht wie die Pharisäer sein werden, die ständig darum bemüht waren, alles richtig zu machen und die völlig vorbeigelebt sind daran, dass du ein Geschenk bist an uns, die so wenig Liebe hatten, weil sie deine Liebe zu sich nicht wahrnahmen. Vater, bitte zeig uns aufs Neue immer wieder deine Liebe zu uns. Bitte bewege du unser Herz durch dieses alte Evangelium, dass es immer wieder neu wird. Du siehst, wie schwerhörig wir sind, wie langsam wir uns da verändern. Wir bitten dich um mehr Gnade, um mehr Zerbrochenheit vor dir. Wir bitten dich, Herr Jesus, dass du uns wertvoller wirst, nicht nur in Gedanken, sondern tief in uns drin, in unserem Herzen. Und dass in unserem Herzen die Liebe zu dir wächst und die Liebe zu dir überfließt. Wir bitten dich um ein Geschenk. Und da, wo wir arm sind, da bekennen wir unsere Armut vor dir. Und wir bitten dich, dass du uns reich machst an Liebe. Danke für deinen Geist, der dieses Wunder in uns wirkt. Wir beten in Jesu Namen. Amen.